Hier ist Business Talk am Kudamm, der Podcast. Heute zu Gast ist Gerald Wood. Gerald Wood ist Geschäftsführer der Authentic Consult GmbH mit Sitz in Potsdam und Münster. Das Unternehmen hat aber auch Büros in Lissabon, in Genf, in Berlin, in Brüssel und in den USA. Und das Hauptthema des Unternehmens ist, die emotionale Bindung von Mitarbeitern zu messen und zu verbessern. Und ein Schwerpunktthema nennt sich Next Gen Work. Und genau über dieses Thema Next Gen Work möchte ich gerne mit Gerald Wood heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Herr Wood.
Ja, hallo.
Was bedeutet Next Gen Work und was ist der Unterschied zu dem New Work, das uns in den Nachrichten permanent begegnet?
Also New Work ist, kommt aus den Pandemiezeiten, also aus den Corona-Zeiten. Da ging es hauptsächlich darum, dass Mitarbeiter flexible Arbeitsmodelle haben, also sprich von zu Hause aus arbeiten, also Homeoffice und so. Das ist alles unter New Work sozusagen letztendlich definiert worden in den Jahren der Pandemie. Next Gen Work ist, geht eine Stufe weiter. Es sagt einfach aus, dass die Welt seitdem sich stark verändert hat. Und es gibt nicht nur Home Offices, sondern es gibt auch noch künstliche Intelligenz, Digitalisierung und viele andere Themen. Und die Gig Economy, die auf uns zukommt, dazu kommen wir sicherlich auch noch. Also das ist alles unter Next-Gen-Work, also die nächste Generation von Arbeit.
Das heißt, dieses Klischee, man kann von überall aus der Welt arbeiten, man sitzt in Kuba an der Strandbar mit einem offenen Laptop und guckt aufs Wasser und erledigt nebenbei irgendwie seine kreativen Arbeiten. Das Klischee ist eigentlich schon von gestern. Wir sind im Grunde schon viel weiter, wenn ich Sie richtig verstehe.
So ist es. Es ist so, dass die Gig-Economy zum Beispiel, wenn die im vollen Gang ist, in den USA zum Beispiel bis 2030 werden 40% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Gig-Economy arbeiten. In Deutschland hinken wir so ein bisschen hinterher. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 4%. Vielleicht in 2030 sind es 10%. Aber das wird dann halt wachsen. Und wenn man so will, werden Arbeitnehmer ja quasi zu Mini-Unternehmer. Also das heißt, sie werden frei entscheiden können, wo sie arbeiten, wann sie arbeiten und für wen und was sie arbeiten. Das wird ein Paradigmenwechsel sein in der Art und Weise, wie wir heute arbeiten und wie wir in Zukunft arbeiten werden.
Jetzt haben Sie den Begriff Gig Economy schon so ein bisschen erklärt. Ja. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen tiefer noch rein. In der deutschen Politik wird das ja sehr stark unter Plattformökonomie im Moment subsumiert. Da denkt man an den Uber-Fahrer, an denjenigen, der für Lieferando Essen ausliefert, an Subunternehmer, die für Amazon Pakete fahren. Das meint man ja mit Plattformökonomie, wo Menschen sehr, sehr gesteuert sind von Apps, aber ihre eigenen Arbeitsmittel mitbringen. Das ist aber ja nicht das, was Sie meinen. Eine Gig-Economy geht ja noch deutlich weiter. Vielleicht mal zu sagen, wo ist der Unterschied zwischen dem, was wir heute haben und einer Gig-Economy der Zukunft, wenn dann wirklich alle selbstständig sind oder Selbstständigen ähnlich arbeiten?
Ja, also der Hauptunterschied wird sein, also Gig-Economy meint nicht Plattformökonomie, also meint nicht Uber und Lieferando und solche Dinge. Oder es gibt Fiverr und Upside und viele andere Plattformen, die Arbeit vermitteln. Letztendlich, man registriert sich bei einer Plattform und dann kann man Jobs letztendlich vermittelt bekommen. Die Gig-Economy ist was anderes. Das bedeutet, das wird eher in Richtung Wissensmitarbeiter sich hinwandelt, dass Wissensmitarbeiter in Unternehmen mal für ein Unternehmen, mal für ein anderes Unternehmen und wiederum ein anderes Unternehmen arbeiten. Das kann je nachdem, wie viel Geld man verdienen möchte, kann es schon sein, dass man vielleicht zwei oder drei Jobs auf einmal hat in verschiedenen Schichten und so weiter, in verschiedenen Unternehmen. Auf jeden Fall wird man sich aber dort auch entsprechend seinen Talenten und seinen Fähigkeiten hin vermitteln. Man wird sich selber bewerben, man wird von Unternehmen gesucht, angenommen und für bestimmte Projekte dann halt eingesetzt werden.
Aber das gibt es in Teilen jetzt ja schon. Das gibt es in Teilen der Plattformökonomie, wo mir natürlich gesagt wird, wann ich das Taxi zu fahren habe oder nicht.
Ja.
Also ich kann sagen, ich will jetzt anfangen zu arbeiten und ich möchte dann irgendwann aufhören. Aber zwischendrin bin ich relativ fremdbestimmt. Oder wir kennen das von Interim-Managern, die ja vielleicht auch in ein, zwei Unternehmen parallel arbeiten und dort Führungsaufgaben übernehmen. Also Ansätze von dieser Gig-Economy gibt es eigentlich schon.
Ja.
Wie wird sich das verändern, wenn wir noch digitaler werden, wenn tatsächlich man von irgendeiner Strandbar aus arbeiten kann und auch High-End-Tätigkeiten ausführen kann? Ich sage jetzt mal, Autofahren läuft ja noch relativ routiniert ab, aber wenn ich tatsächlich High-Excellence-Aufgaben übernehme, ist das ja nochmal eine andere Sache. Und wird das ein Privileg sein, so eine Gig-Economy für bestimmte Menschen?
Ich glaube, für bestimmte Menschen wird das eine Herausforderung sein. Sie müssen sich umdenken. Die Zeiten, wo man in einem Betrieb, also die Zeiten, wo mein Vater zum Beispiel noch lebte, wo man in einen Betrieb geht, 40 Jahre arbeitet und dann mit einer goldenen Uhr verabschiedet wird, die sind halt vorbei. Also es sind verschiedene Dinge, die man machen muss. Man muss erstens Jobs ausüben, die man liebt. Also das heißt, man muss seine eigenen Talente entdecken. Wo sind meine Talente, wo sind meine Stärken und wo will ich mich einsetzen? Und dann muss man gezielt nach solchen Jobs schauen und man muss Unternehmen auf der anderen Seite haben, die sagen, ja, wir brauchen diese und jene Talente bei uns, um bestimmte Dinge bei uns abwickeln zu können. Es wird auch so sein, dass in der Gig-Economy man versuchen wird, die besten Talente für Unternehmen zu werben. Die besten Talente. Das heißt, es wird ein enormer Wettbewerb sein. Das heißt, Gig-Economy-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden hochspezialisiert sein müssen. Sie werden nicht nur entsprechend ihre Talente arbeiten wollen müssen, sondern sie werden ihre Talente zu Stärken ausbauen müssen. Sie werden die Stärken kombinieren müssen mit Skills und mit Wissen, die sie dann immer weiterentwickeln, weil wir haben das heute schon, dass die Welt sich täglich verändert. Stündlich, könnte man sogar sagen. Wer das noch nicht begriffen hat, der ist sowieso verloren, weil die Arbeitswelt verändert sich in so einem rasanten Tempo, dass wenn man sich jetzt nicht mit vielen, vielen Themen auseinandersetzt, ich mache selber jeden Tag einen Quiz über KI zum Beispiel und ich merke, manchmal gibt es Tage, wo ich nur 5 von 10 Fragen richtig beantworten kann, weil sich wieder was verändert hat. Wer sich nicht heute schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, und zwar in der Tiefe, ich meine nicht ChatGPT, sondern es gibt 1000 andere Programme da draußen, die laufen, die einem helfen können, effizienter zu arbeiten, produktiver zu arbeiten. Wer sich jetzt nicht einen KI-Assistent angelegt hat, ist für die Zukunft nicht gerüstet. Und das holt man auch so schnell nicht wieder auf.
Das klingt aber ja eher dann wie eine Dystopie oder wie eine sehr, sehr negative Prophezeiung. Gerade in Deutschland ist man es ja gewohnt, dass man relativ starre Regeln hat. Also dass man einen hohen Arbeitsschutz hat, dass man Tarifverträge hat, dass man klare Arbeitszeiten hat, dass es Dokumentationspflichten gibt, dass die Höhe des Stuhls und des Schreibtisches genormt ist. Also viele, viele, viele Dinge sind ja tatsächlich extrem starr. Das mag der eine als Komfort empfinden und als Strukturierung seines Lebens, aber es ist das krasse Gegenteil von dem, was Sie jetzt erzählen. Wie kriegen wir da eine Transformation hin, dass so eine Gig-Economy in einer deutschen Gesellschaft, die ja auch sehr reglementiert ist und ich habe den Eindruck, auch gerne reglementiert werden möchte, wie kriegt man das hin, dass das funktioniert?
Also es muss auf jeden Fall einen völlig anderen Veränderungswillen einziehen in die deutsche Gesellschaft. Ich meine, wir befinden uns mitten in einer Revolution. Das ist die vierte industrielle Revolution. In der ersten industriellen Revolution fuhren wir noch mit Kutschen herum, und Pferden und Kutschen. Und man konnte sich kaum vorstellen, auf Autos umzusteigen oder sowas ähnliches. Die Leute, die das nicht wollten, fuhren weiterhin Kutschen und mit Pferden, aber sie gingen nicht mehr mit der Zeit. Ne? Das bleibt jedem überlassen, ob er mit der Zeit gehen will. Nun ist es so, dass die vierte industrielle Revolution, die geht einfach viel schneller vonstatten als die erste. Die erste ging über 50 bis 100 Jahren. Ja? Jetzt werden die Zeitabstände immer geringer. Und die Frage ist, was tun wir in der Bildung, was tun wir in der Politik, was tun wir in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, um unsere Bürgerinnen und Bürger fit zu machen für die neue Realität, die jetzt da ist. Sich daran zu klammern, an der Geschichte oder an das, was gestern war, wenn man das tut, ist man auf dem Holzweg. Das bringt keinem was. Wir müssen jetzt schon bereit sein, wir müssen führend werden, aber das glaube ich, ist eh schon vorbei. Ich glaube nicht mehr, dass wir führend werden. Das sind die Amerikaner halt uns meilenweit entfernt. Und das kann man so schnell nicht mehr aufholen. Ich meine, wenn man schaut, dass OpenAI zum Beispiel sich gerade dabei macht, Finanzierungen in Höhe von 6,1 Billionen Euro einzusammeln für die Zukunft, also für die allgemeine künstliche Intelligenz. Das ist die nächste Stufe nach der künstlichen Intelligenz. 6,1 Billionen Euro. Und wenn man das vergleicht mit der deutschen Wirtschaft, wir haben eine deutsche Wirtschaftsleistung von 4,2 Billionen. Also eine US-Firma will mehr einsammeln, als die ganze deutsche Wirtschaft letztendlich sich leistet, ne? Das sind gigantische Welten halt, und da ist der Zug bereits, glaube ich, abgefahren.
Aber genau diese Zahlen belegen ja das, was ich eben sagte, dass es extrem starre Beharrungskräfte gibt. Also es gibt Beharrungskräfte in der Politik und bei Gewerkschaften und bei Verbänden, dass der Arbeitnehmer geschützt werden muss, dass er seinen behüteten Rahmen haben muss. Also das sind ja alles Gedanken einer alten Arbeitswelt.
Und da ist man in der Komfortzone.
Ja. Und gleichzeitig haben wir Beharrungskräfte, aber auch in den Unternehmen, haben wir schon immer so gemacht. Ich bin jetzt eh so alt, das wollen wir Nachfolger machen im Unternehmen. Und der Glaube, dass, sage ich mal, deutsche Gründlichkeit und deutsche Ingenieurskunst auch die nächsten 100 Jahre noch tragen, ist auch sehr verbreitet. Wo setzt man da an und wo setzen Sie da auch an? Next Gen Work hat ja auch einen transformatorischen Ansatz. Also was muss die Gesellschaft tun? Wie können Sie dabei unterstützen? Wie macht man sich auf den Weg zu so einer Next-Gen-Work?
Also an allererster Stelle muss man in den Unternehmen selber die Unternehmenskulturen verändern. Das ist Verantwortung der Unternehmer. Also es ist nicht Verantwortung der Bundesregierung oder der EU oder der WHO oder wer auch immer in der Welt regiert, sondern oder G7 oder was auch immer. Das ist Verantwortung der Unternehmer. Sie müssen ihre Unternehmenskulturen schon mal gründlich verändern. Und sie müssen wegkommen. Also in Deutschland gibt es drei Formen von gängigen Unternehmenskulturen. Das erste ist die Kontrollkultur. Das heißt, jeder wird kontrolliert, ob er sein Ding richtig macht, seinen Job richtig macht oder nicht. Und ob er die richtigen Anzahl von Stunden leistet und all diese Zeitmanagement, Zeiterfassung, all diese Dinge. Die zweite ist die Fehlerkultur. Also Fehler werden bestraft, und da gibt es dieses Konzept des Fail Forwards nicht. Also Failing Forward ist, man macht Fehler, ja klar, das wird dann benutzt, um daraus zu lernen und besser zu werden, Innovationen zu schaffen. Und die dritte ist die Angstkultur. Das ist so Repressalien und so und dann fiese Chefs und all diese Dinge, die Mitarbeiter unterdrücken und so weiter. Das sind so drei gängige Unternehmenskulturen, die wir in Deutschland haben. Das muss beiseite geschoben werden. Wir brauchen Unternehmenskulturen, die mitarbeiterorientiert sind, wo Mitarbeiter gedeihen können, entsprechend ihre Talenten arbeiten können, ihren Stärken. Und wo sie letztendlich, wo das Humanpotenzial in den Unternehmen entfaltet wird. Es ist ja so, dass wir bereits heute wissen, das wissen wir aber schon seit 25 Jahren, das muss man sich vorstellen, seit 25 Jahren wissen wir das, dass die deutsche Arbeitnehmerschaft eine sehr geringe emotionale Bindung zu ihren Jobs, Teams und Unternehmen haben. Und zwar nur 13% sind richtig, haben richtig Bock auf ihre Arbeit. Ja? In Amerika ist es das Dreifache im Durchschnitt. Aber es gibt Unternehmen, die bis zu 70% hohe emotionale Bindung haben. Überwiegend amerikanische Unternehmen. Aber in Deutschland sind es halt nur 13%. Und wir wissen aus der Wissenschaft, je geringer diese emotionale Bindung ist, desto geringer auch die Produktivität, die Profitabilität, Umsatz, Kundenbindung und desto höher auch die Mitarbeiter, die ungewollte Mitarbeiterfluktuation, Krankheitstage und viele andere Themen. Das ist alles, das kommt aus dieser mangelnden emotionalen Bindung. Und ich frage mich, warum deutsche Unternehmer das nicht schon vor 25 Jahren angepackt haben. Jetzt wollen sie es eventuell anpacken, aber auch da sage ich, der Zug ist beinahe abgefahren.
Frage ist ja, wie man das schafft, weil was ich jetzt erstaunlich finde in der Argumentation ist ja, dass wir auf der einen Seite, zumindest wird das suggeriert, durch Digitalisierung, durch KI, durch das, was Sie sagen, dann auch die allgemeine KI in Zukunft ja immer weniger Menschen brauchen wird. Das ist ja das, was als Sorge suggeriert wird. Und auf der anderen Seite, man aber sagt, ja, die Mitarbeiter, die da sind, die müssen hochflexibel sein und sind verfügbar, machen mehrere Dinge gleichzeitig, sollen aber hochemotional gebunden sein. Wie kriegt man genau diesen Spagat hin, dass einerseits die Dinge immer technologischer werden und auf der anderen Seite Menschen noch sich wertgeschätzt, gebraucht und eben dann am Ende emotional gebunden fühlen? Wie schaffen wir diese Brücke?
Ja, also es darf halt nicht so sein, dass man sagt, entweder ignorieren wir die Entwicklungen in der KI und allgemeine künstliche Intelligenz und so weiter, weil sie wollen uns eh abschaffen, also müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Oder Unternehmen sagen, wir müssen uns nicht mehr um die Mitarbeiter kümmern, weil sie eh bald alle weg sind oder so. So wird das nicht sein. Wir haben ja erstmal eine längere Übergangsphase und ich meine, Menschen werden immer irgendwo gebraucht werden. Auch wenn die allgemeine künstliche Intelligenz kommt. Aber sie müssen befähigt werden, mit diesen neuen Welten umgehen zu können. Und da setzt die emotionale Bindung ein. Wenn du eine hohe emotionale Bindung hast, bist du in einem Unternehmen, wo man auch sehr stark in die Mitarbeiter investiert, in ihr Wissen. Wir haben jetzt, wir sehen zum Beispiel bei Accenture, das ist eine große Beratungsgesellschaft, von der CEO bis zum Hausmeister werden alle 250.000 Mitarbeiter in dem Unternehmen geschult im Umgang mit der künstlichen Intelligenz. Also insofern, dass es geht, wird schon bewiesen. Nur, was machen wir hier in Deutschland? Teilweise wird immer noch restriktiv mit der künstlichen Intelligenz. Man sagt, ihr dürft nicht mit ChatGPT irgendwelche Papiere schreiben oder dies und jenes. Und wo ich auch sage, lasst die Leute mit ihren persönlichen KI-Assistenten zusammenarbeiten, damit sie schneller, effizienter und produktiver ihre Arbeit verrichten können. Man darf nicht die Arbeit in Prozessen sehen, sondern und in Abarbeitung, sondern man muss die Arbeit in den Ergebnissen sehen. Und das ist ein Quantensprung, zwischen dem, was heute läuft und was eigentlich laufen müsste.
Das ist ja der nächste Paradigmenwechsel. Im Moment, sagen wir, vergüten wir ja als Unternehmen sehr, sehr stark Zeit. Also reine Anwesenheit und eben nicht die Produktivität. Der eine oder andere wird sagen, es ist in Verwaltungen besonders stark ausgeprägt. Aber wie kriegt man das tatsächlich hin? Weil das ist ja genau das Thema Gig Economy, um da die Brücke wieder zu schlagen. Wenn Mitarbeiter unternehmerischer werden, mehrere Dinge parallel tun müssen, vielleicht auch einige dann tun wollen, ist ja das Thema Produktivität für die und Output eine besondere Relevanz. Und die werden ja nur nach Output bezahlt. Wie schafft man denn diesen Mentalitätswechsel? Auch gerade in Bezug auf eine emotionale Bindung. Also wenn ich mich auf ein Ergebnis freue und der Weg relativ egal ist, verlassen wir ein Stück weit ja auch den deutschen Weg, weil das Vermeiden von Fehlern hat uns ja eigentlich groß gemacht als Volkswirtschaft bislang. Ja. Jetzt muss man komplett umdenken. Auch da die Frage, wie schaffen wir das? Was müssen Unternehmen tun?
Sie müssen ein Stück weit mehr ihre Mitarbeiter vertrauen und mehr investieren in ihr Wissen sie müssen auch in das mittlere Management investieren, weil das sind ja die Chefs von den meisten Mitarbeitern, die direkten Chefs. Und diese Chefs müssen lernen, wie sie ihre Mitarbeiter emotional binden. Das heißt, sie müssen vermitteln, was von ihnen erwartet wird. Das ist in vielen Unternehmen, 70% der deutschen Arbeitnehmer sagen, sie wissen nicht, was von ihnen täglich erwartet wird bei der Arbeit. Wenn du nicht weißt, was von dir erwartet wird, wie kannst du denn produktiv arbeiten? Ne? Sie müssen die Arbeitsmaterialien und Mittel haben, um ihren Job richtig machen zu können. Sie brauchen Lob und Anerkennung für gute Arbeit, das motiviert statt demotiviert. Sie müssen sich weiterentwickeln können. Sie brauchen aber auch so ein paar menschliche Qualitäten, wie das Gefühl, dass jemand sie als Mensch überhaupt sieht und nicht nur als Teil des Zahnrades im Unternehmen und viele andere Dinge. Sie müssen auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Das muss vermittelt werden. Übrigens, das von den Boomers angefangen über Gen Z. Bei den Gen Z ist es so, dass der Sinn der Arbeit plötzlich ein ganz wichtiger Faktor geworden ist. Aber es hat sich nicht verändert seit den Boomer-Zeiten. Jeder wollte mal einen Sinn in seiner Arbeit irgendwo sehen. Der wollte auch stolz sein auf das, was er tut. Und das hat sich halt nicht verändert. Da gibt's viele Führungspraktiken, die man machen kann, um die emotionale Bindung zu fördern. Und diese Kultur, die muss zulässig sein. Auch die Kultur, dass man Talente entdeckt, die dann zu Stärken ausbaut und die Menschen Jobs machen lassen, die ihren Stärken entsprechen. Das ist eine stärkenbasierte Philosophie versus eine schwächenbasierte Philosophie. Und in Deutschland, ich frage immer, kannst du dich zurückerinnern, als du ein Kind warst? Vielleicht, ich glaube schon. Wenn du mit einem Zeugnis nach Hause gekommen bist, du hattest so 4 Einsen, 2 Dreien und 1 5. Worauf haben sich deine Eltern konzentriert?
Naja, Ärger gab es wahrscheinlich für die 5.
Für die 5, genau. Darauf hat man sich, und dann halt, jetzt wirst du pauken, bis du aus der 5 irgendwann eine 4 machst oder eine 3 oder was auch immer. Am besten eine 1. Das heißt, du hast in die Wiege gelegt bekommen, dich auf die Schwächen zu konzentrieren und die auszumerzen. War das produktiv? Bei deinen 5 sind das jetzt deine 1. Ist das der Beruf, den du ergriffen hast?
Ich bin kein Mathematiker geworden. Ne? Also
zum Beispiel. Ich auch nicht im Übrigen. Ja, und genau das ist das Problem. Und das hat sich fortentwickelt auch in die Berufs-, also über das ganze Leben. Und das ist genau der falsche Weg. Man bekommt mehr PS aus Menschen, wenn man sich auf die Stärken konzentriert.
Und was machen wir jetzt mit den Menschen, die gerade keinen Bock auf KI haben und auf digitales Arbeiten, die Handwerker geworden sind, weil sie gerne manuell arbeiten, die in den Service gegangen sind, weil sie Lust haben, mit Menschen zu arbeiten, nicht weil sie irgendwie mit einer KI Zimmerverwaltungsmanagement im Hotel machen wollten. Was machen wir genau mit diesen Menschen, weil die ja ihre emotionale Bindung nicht aus Einsen und Nullen und Tastaturen ziehen?
Also ich kann mir vorstellen, dass es sowas sich entwickeln wird wie so ein passiver KI-Umgang. Also vieles wird im Hintergrund laufen, wo die meisten Menschen es gar nicht mitbekommen, dass sie laufen über KI. Und vielleicht haben sie jetzt nicht täglich damit zu tun, aber trotzdem, auch Handwerker können mit KI effizientere Prozesse gestalten. Sie können ihre Rechnungen schneller raushauen und viele, viele andere Dinge. Sie können Angebote schneller formulieren und so über KI. Da müssen sie gar nicht sich mit einzelnen Nullen auseinandersetzen. Sie können einfach die Vorteile, die KI, es ist genauso wie, wie viele Handwerker schicken noch Angebote, die sie auf eine Schreibmaschine schreiben und dann per Fax rausschicken.
Ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich tatsächlich zieht. Das wird wahrscheinlich kein einziges Unternehmen mehr tun.
Ja, genau.
Aber jetzt mal, wir haben ja schon eine andere Entwicklungskategorie. Wenn ich sage, ich habe jetzt eben Word und keine Schreibmaschine mehr oder ich habe jetzt einen PC, aber eine KI ist ja nun mal was völlig anderes. Also, weil das soll man jetzt auch nicht verharmlosen an der Stelle. Ne?
Nein, es ist das Thema künstliche Intelligenz gab es seit den 50er Jahren. Okay, 50er, letztes Jahrhundert, hat sich dann über die Jahre entwickelt und irgendwann kam der Durchbruch 2022 und 2023, dann ging es richtig los. Die KI ist da, wie früher die Software da war. Das hat sich entwickelt, klar. Wir haben mit Floppy Disk gearbeitet, wir haben mit Hard Disk gearbeitet, mit den 3,5 Zoll Disketten und so. Wir haben mit CD-ROM gearbeitet und so. Und jetzt ist alles in der Cloud und so. Das sind halt Entwicklungen. Und die Frage ist, wer wirklich nicht mitgehen will, dann ist die Frage, warum nicht? Ich glaube, die meisten Leute werden halt mitgehen. Aber Unternehmen haben auch die Verantwortung, ihre Arbeitnehmern zu helfen, mitzugehen mit der Zeit. Völlig, sage ich mal, technikscheu zu sein oder zu sagen, ich lehne das alles ab, keine Ahnung aus welchem Grund, das ist genau wie, wenn man sagen würde, ich will kein Handy mehr haben, ich will nur noch Festnetztelefon. Kann man haben, kann man machen. Es gibt auch Leute, die das bewusst machen. Aber es ist, glaube ich, nicht der Weg in die Zukunft.
Ja, die sind zumindest nicht für die Gig-Economy geeignet.
Also
aus den letzten Ausführungen schöpfe ich ein bisschen Hoffnung. Es ist eben doch eine Entwicklung und KI wird uns mehr als Tool helfen. Es gibt ja. Also nicht diese krasse Revolution, sondern es wird noch ein paar Jahre geben, wo Menschen sich einfinden können in diese neue Welt. Ja. Vielleicht eine letzte abschließende Frage. Wo kann Authentic Consult, wo kann dieses Prinzip des Next Gen Work, was ja auch ein Kulturwandel ist, Unternehmen tatsächlich helfen, genau diese Transformation zu gestalten?
Also wir haben drei Prozesse, die wir immer durchlaufen. Der erste Prozess ist die Evaluierung. Wir messen exakt, wo das Unternehmen steht in Sachen emotionale Bindung. Wir messen aber auch auf individueller Ebene durch Talentassessments, wo sind die Talente der Mitarbeiter. Das ist also die Evaluierungsphase. Die zweite Phase ist die Interventionsphase. Das heißt, wir wollen dann anhand von Daten, die wir erhoben haben, sehen, okay, wo können wir Veränderungen, positive Veränderungen durchführen. Und am Ende haben wir die Impact-Phase, also das Ergebnis, die Ergebnisphase, wo man dann, nachdem man Veränderungen durchgeführt hat, dann tatsächlich Produktivitätssteigerungen, geringere ungewollte Mitarbeiterfluktuationen, also höhere Mitarbeiterbindung, die Themen um Fachkräfte zum Beispiel, mangelnde Fachkräfte. Ich glaube, das ist ein Thema, was überhyped ist im Moment, weil es gibt genug Fachkräfte allein schon im eigenen Unternehmen, die man fördern und fordern kann. Aber man muss das gezielt angehen in einem, ich würde sagen, datengesteuertes Prozess mit Evaluierung, Intervention, Impact. Also das ist unsere Vorgehensweise, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten und wenn wir dies tun, dann sehen wir auch sehr positive Effekte auf wirtschaftlicher Natur.
Das heißt, die Digitalisierung und KI können Unternehmen helfen, produktiver zu werden. Mit den Mitarbeitern, die es im Unternehmen schon gibt und mit neuen, die man potenziell gewinnt, wenn man die richtige Führungskultur hat, hat man auch eine Chance, nach vorne zu kommen, auch eher als beharrliches Unternehmen, aber muss sich eben auf den Weg machen.
Auf jeden Fall. Und wenn man die Wirtschaftsdaten einfach sieht, also ich habe eingangs gesagt, dass die Amerikaner die dreifache Anzahl an hochemotional gebundenen Mitarbeiter hat als Deutschland, 33% versus 13% hier in Deutschland, ja. Also wenn man das erstmal betrachtet und dann die amerikanische Wirtschaft, wie sie gewachsen ist seit 2019, also auch durch Corona und all diese Dinge, um 10,9% seit 2019 bis heute, 10,9%. Die deutsche Wirtschaft mit nur ein Drittel der hochemotional gebundenen Mitarbeiter ist um 0,2% gewachsen, also flach, also quasi kein Wachstum, ja. Das heißt, es muss doch eine Incentivierung geben für deutsche Unternehmen, sich allmählich den Sachen anzunehmen und das ganz anders anzupacken, wie sie das seit 50 Jahren machen.
Und anpacken können ja die Deutschen. Und anpacken, also in Mitarbeiter investieren, emotionale Bindung ist das eine. Sich Technik offen zeigen und verhalten ist das andere. Das heißt, auch in Technik investieren. Drittens, Mensch und Technik miteinander verbinden und sich dabei professionelle Hilfe holen und Next-Gen-Work-Ansätze berücksichtigen. Das wäre dann die Lösung. Vielen, vielen Dank.
Besser hätte ich das nicht formulieren können.
Vielen Dank. Das war Jared Wood bei Business Talk am Kudamm, der Podcast. Vielen Dank für die vielen Erkenntnisse. Und wir sollten dann einen weiteren Podcast machen, eben auch mit den weiteren Entwicklungen, weil politisch stehen ja auch noch einige Sachen an. Nochmal danke und bis zum nächsten Mal. Ja,
herzlichen Dank für die Einladung.